Bevor es mit dieser Episode losgeht, noch eine kurze Werbeeinschaltung. Wusstest du, dass Frauen in Österreich im Jahr 2024 immer noch 53 Tage gratis arbeiten? Wie finanziell unabhängig fühlen sich Frauen in Europa? Die Mastercard-Finanzstudie 2024 hatte sich zur Aufgabe gemacht, aktuelle Themen wie den Gender Pay Gap und die finanzielle Selbstbestimmung von Frauen näher zu untersuchen. Finanzielle Bildung ist enorm wichtig für Frauen, um ein unabhängiges Leben führen zu können. Die Ergebnisse der Studie zeigen eindeutig, dass es noch viel zu tun gibt, insbesondere wenn es um die Förderung der finanziellen Selbstbestimmung von Frauen und Ungleichheiten im Job geht. Als weltweit führendes Technologieunternehmen im Zahlungsverkehr setzt sich Mastercard für eine inklusive digitale Wirtschaft ein, von der alle Beteiligten weltweit profitieren. Mastercard engagiert sich stark dafür, eine bessere Welt für Frauen in der Arbeit und in der Gesellschaft zu schaffen. Das beginnt bei dem Ende des Gender Pay Gaps im Mastercard-Universum und endet bei aktiven Förderungen für Kleinunternehmerinnen, Startups sowie jungen Mädchen in MINT-Karrieren. Weitere Informationen findet ihr unter www.mastercard.at/de-at. Und jetzt geht's weiter mit Fair and Female.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute habe ich das Vergnügen, eine Gästin zum zweiten Mal hier begrüßen zu dürfen. Ich poste euch in die Shownotes auch die Folge, wo sie zum ersten Mal da war. Sie ist Influencerin, sie hat mehr als 400.000 Follower auf TikTok und mehr als 40.000 auf Instagram. Sie ist in Österreich würde ich sagen, eine der größten Influencerinnen. Aber das ist sie halt nicht nur. Und über das ist nicht nur, möchte ich gerne mit ihr sprechen. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Hallo, Marlene Loos.
Hallo, danke dir für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Liebe Marlene, du heißt Malenchi, also unter diesem Namen kennt man dich. Und ich habe schon gesagt, du hast viel Audience, viel Community, das hast du dir aufgebaut. Und bevor wir drüber reden, was kommt nach dem Leben als Influencerin, vielleicht kannst du mal kurz noch erzählen, um die Leute auch wieder reinzuholen, warum überhaupt diese Kraft in diese sozialen Medien zu stecken, sich dort eine Marke für sich selber aufzubauen. Warum tut man das denn eigentlich?
Also ich glaube, im Allgemeinen ist es in der heutigen Zeit super wichtig, weil deine sozialen Medien beschreiben dich, das ist wie dein Impressum, das ist wie du dich vermarktest selber. Und in der heutigen Welt ist das, egal ob in welchem Job, extrem wichtig. Für mich war es per se wichtig, weil ich Kunden anziehen wollte für mich als Influencerin. Aber ich glaube, in jeder Branche ist das abhängig. Aber in general einfach, um sich selber wiederzugeben und Leute auf sich aufmerksam zu machen, auf welche Art und Weise man das dann möchte.
Deine Videos, ich habe schon gesagt, du hast insgesamt sehr, sehr viele Follower und Followerinnen, viele wahrscheinlich auch tatsächlich weibliche. Wenn man so drüber schaut, wirkt es ein bisschen sehr klassisch. Also du bist eine schöne Frau.
Danke.
Du, ja, gerne, aber das ist ein Podcast, vielleicht sehen dann nicht alle gleich deine Fotos. Also du hast sehr viele von diesen weiblichen Attributen, die man auch durchaus kritisch Frauen, die Influencerinnen sind, durchaus auch vorwirft. Also nicht, dass du tolle Nägel hast und so, sondern dass man so diese primär weiblichen Schönheitsmerkmale damit auch ein bisschen rausgeht. Und die Frage ist, ist es eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich weiß ja, was mich gut aussehen lässt und ich weiß, dass das auch gut funktioniert, ich mache es deswegen, oder bist du da ein bisschen einen Weg gegangen?
So reflektiert darüber, diese Fragen überhaupt sich zu stellen, bin ich erst seit ein paar Monaten, / Jahren. Ich bin ja mittlerweile schon 20 Jahre alt und mit 15, 16 hatte ich das noch nicht. Aber jetzt mittlerweile hinterfrage ich schon, was ich poste, warum ich es poste und ja, was ich damit eigentlich aussage, weil mir ja doch viele junge Frauen folgen und junge Mädchen. Und die meiste Zeit poste ich ja sehr perfekte Bilder und Fotoshootings und bearbeitete Bilder. Jedoch fange ich jetzt an, eben Videos zu posten, wie ich außerhalb des Ganzen aussehe, um da einfach wieder zu spiegeln, dass es eigentlich nicht ich bin. Also ich habe ein Shooting einmal in einer Woche oder einmal in zwei Wochen und da sehe ich perfekt gestylt aus, gehe davor zum Friseur für 50 Euro, mache mir mein Make-up 2 Stunden lang und da sehe ich dann gut aus und die Bilder poste ich dann. Aber die meiste Zeit, wenn ich in der Schule sitze, wenn ich, ich weiß es nicht, im Klo sitze oder zu Hause einen Nervenzusammenbruch habe bei dem Ansteuern, sehe ich ganz anders aus. Also das ist, und das will ich halt auch ein bisschen mitgeben. Und ich kenne das ja von mir selber, ganz krass, ich bin auch selber eine junge Frau. Wenn ich TikTok oder Instagram benutze und gucke, okay, was passiert da, vergleiche ich mich so oft. Und genau deshalb, und überhaupt, wenn ich die Momente habe, wo ich mich so hässlich fühle, obwohl ich gerade super fertig gemacht bin, poste ich dann ein Video und sage, ich fühle mich gerade auch hässlich. Obwohl ich wahrscheinlich für jeden anderen super gut aussehe, aber man vergleicht sich trotzdem dauerhaft. Und einfach zu zeigen, dass es so normal ist, sich zu vergleichen. Und so normal ist, dass man sich nicht schön fühlt. Aber ich habe lustigerweise gestern mit jemandem darüber geredet. Der Beauty Standard ist mittlerweile auf einem, der Nullpunkt von einem Beauty Standard, wo es anfängt, verschiebt sich ja jedes Jahrzehnt oder ja, jetzt mittlerweile schon jedes Jahr. Und der wird immer höher durch die sozialen Medien, dass wenn man sich jetzt die Frauen ansieht, die sich heute hässlich fühlen, sind die vor 20 Jahren die schönsten Frauen auf Erden gewesen. Aber der Standard war einfach woanders. Und das ist so schade. Und ich bin selber Opfer dessen. Ich denke mir selber, okay, mache ich mir jetzt meine Nase? Das ist ein ganz großes Thema gerade bei mir. Mache ich jetzt meine Lippen? Mache ich jetzt das und das? Und das ist, ja, super schwierig, aber da trotzdem, ich denke, es ist auf jeden Fall als Influencerin meine Aufgabe, da gegenzuwirken und zu sagen, ja, meine Freizeit sehe ich nicht so aus wie auf meinen Instagram-Bildern.
Ich habe das gesehen, du hast auch Videos, wo du, ich würde noch nicht sagen, dass es Body Positivity ist, weil dafür bist du einfach zu norm schön, auch von deinem Körper her, aber wo du zeigst eben, dass du auch einen Bauch hast zum Beispiel und kein Loch und damit ein bisschen rausgehst. Aber jetzt, wo ich dir so zuhöre, auch dass es in dir ja auch Dinge auslöst, ist natürlich schon die große Frage, die man sich stellt. Ja, wem bringt denn das was, wenn der Beauty-Standard immer höher wird, sich Frauen noch viel häufiger schlecht und hässlich fühlen? Also wer profitiert denn von dieser Art, dieser Standardverschiebung?
Das ist eine gute Frage, wer davon profitiert. Ich denke, es ist so wie alles andere in unserer Gesellschaft gerade ein Problem des Überkonsums und des Alles- und Mehrwollens und dass jeder immer besser sein will als der andere und dass das deshalb passiert. Also profitieren tut per se gar keiner davon. Außer die Konsumenten, die das most of the time Männer sind, die das natürlich attraktiv finden, aber sonst eigentlich keiner.
Ich hätte noch eine andere These. Ich glaube nämlich, dass ganz viele davon profitieren. Nämlich alle, die so potenziell so ein bisschen versprechen, dass dein Leid ein bisschen weniger wird. Also von Make-up begonnen über Fashion Industry. Natürlich alles, was man irgendwie machen lässt, unter Anführungszeichen. Natürlich ist das alles mit Geld verbunden. Also wenn du sozusagen, wenn du genug investierst in dich als vermeintlich noch nicht schön genug Person oder Frau halt in dem Fall, dann wird das besser und da wirst du dich auch besser fühlen.
Wenn du es so meinst, das macht Sinn natürlich. Da kann ich wieder so wie immer dem Kapitalismus die Schuld geben. Ja, das ist es zu 100%. Dass wir Frauen uns heute rasieren, ist eine kapitalistische Sache, weil die Rasierer so angeprangert, also marketingtechnisch an uns verkauft wurden. Das ist alles fürs Geld, fürs Business auf jeden Fall. Da gebe ich dir 100% recht. Ja.
Wobei, weil du gerade rasieren sagst, habe ich unlängst eine Story oder ein Video von dir gesehen, weiß ich jetzt nicht mehr genau, was es war, aber die Botschaft war irgendwie so, also es war Unterwäsche und du hast dazu geschrieben, ich muss das alles auswendig jetzt auf, also du weißt natürlich, was ich meine, irgendwie Frauen haben dunkle Achseln oder so.
Genau,
was
ich habe geschrieben, Hot Bitches haben dunkle Achseln, ja, so nenne ich es dann in meinem Slang. Ja, weil ich finde, darüber wird gar nicht geredet. Also ich bin super, super unsicher über meine dunklen Achseln. Überhaupt, ich bin super weiß, also wirklich weiß, weiß wie die Wand. Und da sieht man halt die dunklen Achseln dann automatisch noch mehr. Und ich habe das nie gesehen, ich dachte mir, ich fühle mich so unwohl, dieses Bild, ich würde das niemals posten. Ich finde das so schier, wie dunkel meine Achseln sind. Und dann denke ich mir, ich habe das einer Freundin gesagt, Marlene, das merkt kein Mensch. Kein Mensch merkt diese dunklen Achseln. Du siehst auf dem Bild verdammt gut aus. Alles daran sieht gut aus. Und dann habe ich mir, das sind meine Unsicherheiten einfach nur. Und ich weiß, die hat jeder andere auch. Das poste ich jetzt. Das poste ich jetzt einfach so, weil das wird keiner merken. Und es hat auch keiner gemerkt, bis man in die Caption schaut. Und ich finde auch, dass das, wenn man es so sieht, eigentlich ziemlich attraktiv ist. Und das ist wieder der Umkehrpunkt, wo ich sage, das bringt mir dann auch wieder was. Ich habe das gepostet und dachte mir, irgendwie ist das schon hot. Und weil ich es dann über mich selber mich so abgefeiert habe dafür, liebe ich es jetzt irgendwie noch mehr an mir. Und das ist das Schöne im Influencer-Dasein. Ich kann solche, ja, ich nenne es mal nicht gern gesehenen, ja, oder Dinge, die ich an mir attraktiv finde, poste ich und pushe andere damit. Das gibt mir dann so viel, dass ich es wiederum schön an mir finde. Das ist das Schöne an dem Ganzen nochmal. Genau. Und weil ich es romantisiere selber.
Ja, das ist eh, ich finde, es ist immer ganz gut, wenn man so ein bisschen durch die Geschichte schaut und sich schon auch bewusst macht, manche Schönheitsideale, jetzt kann man sagen, natürlich ist das Patriarchat all over und die haben immer dafür gesorgt, dass Frauen sich so oder so fügen mussten, auch in ihren Körperbildern, aber dennoch macht es was Spielerisches auf, wenn man sagt, okay, aber wäre ich jetzt zu Rubens Zeit geboren gewesen, dann würden jetzt alle finden, wenn ich schlank bin, ich bin krank und werde wahrscheinlich bald sterben und wahrscheinlich war es auch so. Also man kann sich natürlich mit diesen unterschiedlichen Schönheitsvorstellungen oder Idealen auch eben auch ein bisschen spielerisch auseinandersetzen. Das finde ich schon ganz.
Ja, ich rede so gern drüber, weil ich habe eine Freundin, die lebt im Barock, also liebt den Barock, das Barock. Und ich habe mal mit ihr darüber geredet, sie meinte, das Schönheitsideal war da, kleine Brüste, also flache Oberkörper und große Hüften bei Frauen. Und ich denke mir, das kommt auch irgendwie wieder. Also das ist so ein Wandel und da finde ich das so schön, in die Geschichte zu schauen, so wie du es gerade sagst, wie unterschiedlich da die Schönheitsidealen sind und wie das da abläuft. Deshalb schreibe ich auch gerade so gerne drüber, wie die Schönheitsidealien, also ich schreibe gerade in meiner Abschlussarbeit darüber, wie schön die Idealien vor 100 Jahren von Frauen waren. Und das gibt mir dann auch nochmal was, weil wir leben alle in unserer Blase und dann sich vorzustellen, das ist ja gerade nur jetzt so. Nur gerade jetzt so passe ich nicht ins Schönheitsideal, aber vor 100 Jahren hätte ich es. Ziemlich schöner Gedanke.
Ja, ist ein schöner Gedanke. Ich möchte auch noch kurz auf deine weiblichen Followerinnen kommen, aber jetzt gerade fällt mir was anderes ein und du hast da wahrscheinlich einen besseren Blick drauf, aber greifen denn diese Beauty-Standards bei Männern auch? Also gibt es diesen Druck, sage ich jetzt schon auch mal, für männliche Influencer auch?
100%.
Aber also weißt du das, kennst du das? Also ja. Du kennst ja die Branche besser.
Ich habe Freunde, die haben ganz, ganz große Probleme, zum Beispiel ein Freund von mir mit seinen, wie nennt man die, diese Geheimratsecken, genau. Das ist gerade ein riesiger Beauty-Standard in der Männerwelt, wenn das Männer haben, oder ich weiß nicht, wie lange das ist, ich bekomme es nur jetzt gerade mit, dass die alle sich da jetzt ihre Haare implantieren lassen in der Türkei. Oder, ich weiß nicht, großer Bauch, also ist ja alles nicht gern gesehen. Ich habe aber auch Freunde, die zum Beispiel Bodybuilder sind, also Influencer-Bodybuilder. Und da merke ich es am krassesten. Also in der Sportszene ist das sehr extrem. Aber ich habe schon noch das Gefühl, dass es bei Frauen noch mal krasser ist. Aber vielleicht ist es nur meine Wahrnehmung, weil ich selber eine bin.
Nein, da hast du sicher recht. Ich habe jetzt nur gedacht wegen ausgleichender Gerechtigkeit, dass vielleicht auch über die sozialen Medien sozusagen die Ideale auch für Männer sich verändern und für junge Männer sich verändern. Ich glaube, was man schon sagen kann, ist sozusagen dieses fit sein, also dieses sportlich sein, das verkörpert sich ja immer noch diese Art von erfolgreich sein, was anpacken, so Startup-mäßig und das drückt sich dann auch aus. Also wenn ich dann nicht dreimal in der Woche ins Fitnessstudio gehe als Typ, dann sink ich im sozialen Status auch.
Extrem.
Ich finde nur, es ist beides pervers, so am Ende. Aber an der Stelle wäre es vielleicht ein bisschen geschlechtergerechter als vielleicht noch vor 50 Jahren.
Voll. Ich glaube das auch. Also überhaupt, weil gerade jetzt auch so, ich habe das Gefühl, ein Boom ist auf Social Media, was Männervorbilder angeht, der das Ganze in die falsche Richtung geht. Und genau das, deshalb kommt einem das so vor, dass es gerade ein bisschen mehr Ausgleich da ist. Ja. Also Männer-Influencer werden gerade immer mehr in und überhaupt die so eher dieses typisch Toxic Masculinity-Bild von Männern wiedergeben, die sind gerade ein richtiger Boom überhaupt in Amerika. Kommt ja dann immer auch krass zu uns rüber.
Da habe ich jetzt noch eine Frage dazu. Unlängst hat die Financial Times eine Studie rausgebracht, die hat aber nicht nur die USA betroffen, sondern auch Deutschland. Und da kam was raus, wo ich mir wirklich denke, schräg, verstehe ich überhaupt nicht. Junge Frauen werden immer liberaler und junge Männer werden immer konservativer. Und jetzt bist du, das ist 20 Jahre alt, du bist eine junge Frau. Merkst du das? Oder findet das, oder bist du so in der Blase, dass bei dir alle super liberal sind oder super konservativ? So gut kenne ich dich ja nicht.
Na, ich merke das so krass. Also wirklich auf Social Media ist das so extrem, wie ich gerade schon gesagt habe, dieser Sturm an Männern, die jetzt auch Podcasts starten und da über ihren konservativen Gesellschaftsbild sprechen, dass die Frau für sie immer noch in der Küche stehen muss und dass es super wichtig ist, dass sie einen niedrigen Bodycount hat, also mit wenig Männern geschlafen hat, dass nur das eine richtige Frau ist. Diesen Aufschwung spüre ich extrem gerade. Und meine Bubble ist sowieso super liberal. Deshalb spüre ich das auch, dass da ganz viele Frauen drinnen sind. Ja, also das das spüre ich extrem in meinem Alltag und das macht mir auch ganz große Angst. Also wenn jemand hat mich mal längst gefragt, Marlene, wenn du jetzt einen Sohn hättest und der hätte Social Media, wen würdest du denen als Vorbild geben? Weil wir Frauen haben super viele, die Body Positivity machen, Aktivismus machen, Feminismus machen, da gibt es super viele Frauen. Aber ist da ein Mann, den du deinem Sohn empfehlen würdest auf Social Media? Da gibt's, kann ich mir auf meiner einen Hand abzählen, auf der gesamten Erdkugel, die ich bis jetzt kennengelernt habe auf Social Media, die ich meinem Sohn empfehlen würde, weil der Rest so konservative Werte mitgibt. Und das ist super problematisch. Wirklich. Also das, ja, beängstigend.
Ja, das finde ich nämlich auch. Und da gibt es eben ganz viele mit Wahnsinnsreichweiten. Also Andrew Tate kennt man vielleicht, der wirklich überhaupt nichts auslässt und aber voll gefeiert wird auch dafür. Und jetzt habe ich gleich einen feministischen Gedanken noch. Dann kommen wir aber wirklich mal zu dir und deiner Karriere. Es könnte doch sein, dass der Feminismus an manchen Stellen schon gut gegriffen hat und dass Frauen eben, selbst wenn sie Schönheitsstandards entsprechen, aber dennoch in einem Grad selbstständig, selbstbestimmt und damit natürlich auch nicht mehr so leicht verformbar sind, ob in Beziehungen oder im Job oder im Leben, dass das Männern Angst macht. Und zwar nicht im Sinne von, dann nehme ich halt irgendeine andere, sondern es hat sich sozusagen das Level an Selbstbestimmtheit von Frauen vielleicht so weit gesteigert, dass alle schon beängstigend sind, dass sie sich wünschen, in einer konservativen, die Mami ist am Herd oder das Mädchen vergöttert ihn, dass man sowas sich herbeiwünscht und deswegen dann solchen Typen folgt, oder?
Ja, also ich glaube, dass diese Welle gerade von diesen Männern eine Reaktion ist auf unsere Aktionen, die gerade passieren und dass das 100% ist, weil sie das Gefühl haben, dass sie die Frauen gerade verlieren, dass sie natürlich auf der einen Seite ihr Privileg verlieren, das ist ja auch ganz klar. Die hatten jahrhundertelang super krasse Privilegien und auf einmal kommen da welche, die einem die wegnehmen oder das kommt einem vor, wie wegnehmen, aber eigentlich kriegen wir nur welche dazu und das kommt einem vor, wie wegnehmen und die haben das Gefühl, sie rutschen uns aus der Hand, sozusagen, die Frauen und da spielt 100% extrem viel Angst mit. Und auf der einen Seite freut mich, dass das ein bisschen ankommt, aber ein bisschen falsch. Aber das ist 100% Reaktion. Ich höre das auch von Männern ganz, ganz oft, dass natürlich, wenn Leute ins Extreme gehen, dass das einfach Angst ist, die da mitspielt.
Ja, aber ich bin da ganz bei dir, dass es trotzdem schade ist, dass es eben nicht auch Männer gibt, die erfolgreich sind, die auch Influencer sind, die damit auch Meinung gestalten, die eben hier noch was anderes anbieten. Das ist ein bisschen schade. Ist jetzt ein Aufruf, zumindest im deutschsprachigen Raum.
Ja, bitte. Ich kenne zum Beispiel der Freund von Jana Klar, der Lorenz. Super inspirierender Mann. Also wirklich extrem, der viel sich mit Feminismus auseinandersetzt und selbst darüber auch postet, seine Privilegien hinterfragt. Also, und ich weiß auch nicht, wann Männer anfangen zu verstehen, dass das für Frauen super attraktiv ist, wenn sich ein Mann damit auseinandersetzt. Hingegen sind sie eher genau das Gegenteil davon. Auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Aufruf in die Richtung, ja.
Ja, das sollten wir. Vielleicht gibst du mir auch noch den Namen, dann kann ich das auch noch in die Shownotes geben. So, liebe Marlene, wir haben uns ja schon mal getroffen und um deine Biografie da vielleicht ganz kurz reinzuholen. Du bist im Burgenland aufgewachsen und hast dich dann ganz alleine als Teenagerin nach Wien begeben, hast dort also ein eigenes Leben gestartet. Das heißt, du hast auch dein Leben finanziert, selbst gewohnt, also eigens gewohnt und hast eine Schule begonnen, nämlich eine, die dich inhaltlich sehr interessiert hat, nämlich eine Modeschule. Und das alles hast du sozusagen, du hast ein sehr selbstständiges Leben hier da schon geführt, obwohl du Schülerin warst. Und manche können sich vielleicht noch erinnern, für viele war Schulzeit auch viel, das machen die anderen, die Eltern checken das und das. Und ich kann mich über die Schule entweder beklagen oder mich freuen, aber ich habe nicht die Verantwortung eines ganzen Lebens. Das hast du dir genommen und auch ausgeführt. Und wie geht's jetzt weiter mit Mode und Marlene? Das möchte ich dich fragen.
Ich habe jetzt in 3 Monaten, also 4 Monaten, die Matura dann. Und davor steht noch sowas an, wie eben meine Abschlusskollektion machen. Das ist ein großes Thema. Da muss jeder von uns 3 Outfits nähen. Und danach kommt dann die Show sozusagen, wo das Ganze vorgeführt wird, wo ich dich auch eingeladen habe. Aber ich zeige dir die Outfits dann einfach irgendwann danach. Und der Hauptpunkt, warum ich überhaupt zu dir kommen wollte, war, weil mein Thema des Ganzen ist super feministisch. Also, weil das ja auch ein Anliegen von mir ist, im Aktivismus sehr viel Feminismus zu machen. Und ich beleuchte ja sozusagen die Themen, das große Thema, warum Frauen heute Hosen tragen dürfen. Für die meisten hört sich das wahrscheinlich banal an. Warum dürfen wir Frauen Hosen tragen? Das hinterfragt ja keiner, weil das für uns normal ist. Aber vor 100 Jahren, knapp 100 Jahren, war das nicht ganz normal, dass Frauen das gemacht haben. Und da wurden halt so Stilikonen wie Marlene Dietrich und Marilyn Monroe dafür fertig gemacht und an den Pranger gestellt. Und ich finde das so super interessant. Und darüber schreibe ich auch in meiner Diplomarbeit und in meiner Kollektion. Es gibt auch eine eigene Marlene-Hose. Marlene Dietrich, für die, die die nicht kennen, ist eine von unserem letzten Jahrhundert eine sehr bekannte Schauspielerin und Sängerin, die sozusagen bekannt dafür war, dass sie Hosen oder Anzüge getragen hat. Und deshalb gibt es heutzutage auch eine eigene Hose, die nach ihr benannt ist, ein Hosenschnitt. Um den dreht sich es bei mir auch ganz viel. Und ja, das sozusagen zu beleuchten, wie die das damals marketingtechnisch auch gemacht haben, die Hose interessant für die Frau zu machen. Ich weiß heute, um das nochmal dazu zu sagen, ich weiß, in ganz vielen Kulturen ist es heute noch nicht normal, dass Frauen Hosen tragen. Ich rede jetzt vom Mainstream, von unserer privilegierten oberen Bubble, wo Frauen schon ein bisschen angekommen sind. Und die zwei haben sozusagen dieses Thema Frauen und Hosen eingeleitet. Und wie die das gemacht haben, war so interessant. Und auf der anderen Seite beleuchte ich auch noch, wie die beiden von Grund auf als Frauen anders wahrgenommen wurden, weil sie einen anderen Kleidungsstil hatten. Also was Kleidung mit uns macht, wie wir Frauen wahrnehmen. Bei Männern ist es ja ganz oft so, also da gibt es nicht so viel Auswahl, erstmal in der Schnittkonstruktion und im Design und so weiter, weil die einfach nicht so viele Kleidungsstücke auswählen haben. Und Marlene Dietrich war eine Frau, die eben, wie gesagt, sehr viel Anzüge und Hosen getragen hat. Das war ihr Statement. Und Marilyn Monroe hat halt sehr sexy Kleidung und wird bis heute ja noch extrem sexualisiert und als Sexsymbol gesehen. Und dass die beiden eigentlich als Typ extrem ähnlich waren, wenn man sich deren Haare, Gesicht, Körper ansieht, extrem ähnlich waren. Aber der Kleidungsstil so anders war, der eine sehr feminin, der andere sehr maskulin. Und sie deshalb so anders wahrgenommen wurden. Marlene Dietrich, eine so starke Frau, so viel Statement, und Marilyn Monroe ein Sexsymbol für Männer. Warum?
Ja, das ist natürlich spannend, weil einerseits, du hast schon gesagt, man kann sich das gar nicht mehr so gut vorstellen, dass es für Frauen ungewöhnlich war, Hosen zu tragen. Aber einerseits natürlich bringt es unglaublich viel Freiheit und hat es viel Freiheit gemacht, einfach ganz banal in der Bewegungsfreiheit. Du bist einfach anders, du kannst dich anders bewegen, kannst auch weglaufen, wenn du eine Hose trägst. Ich weiß noch, also ich weiß es nicht mehr natürlich, aber es gab diese Sissi-Filme mit Romy Schneider, und diese arme Romy Schneider musste im Damensitz, also in einem Sattel, der völlig unnatürlich beide Beine auf eine Seite hängen hat, weil sie eben nur mit Kleidern reiten durfte und hat sich dann sozusagen, also das wurde in diesem Film so dargestellt, und das muss man sich nur mal kurz vor Augen halten, wie viel Einschränkung es bringt, wenn man eben immer nur Kleider und Röcke tragen darf. Und was du jetzt sagst, dass die so unterschiedlich wahrgenommen wurden, das ist natürlich, die Stärke kommt auch aus dem eben, wie man stehen kann, wie man sich in der Welt sozusagen positioniert, und da hat Marlene sicher viel beigetragen. Was ich nicht ganz verstehe, ist, du sagst, dass die beiden so unterschiedlich wahrgenommen worden sind. Ja, sehe ich auch so. Aber was verbindet die dann für dich? Oder warum sind beide Frauen bei dir jetzt in dieser Arbeit auch?
Also am meisten natürlich Marilyn Monroe, aber die beiden, weil sie circa in der gleichen Zeit waren, circa, ich würde nicht sagen den gleichen Erfolg haben, aber zwei Frauen aus dem letzten Jahrhundert eben waren, die sehr viel Aufsehen erregt haben und vom Typ her so gleich waren. Deshalb kann ich sie so gut gleichsetzen. Also, dass sie vom Typ her eigentlich die gleiche Gesichtszüge, gesagt Haare, fast gleich bei der blonde Frauen, und dass sie deshalb so anders wahrgenommen, kann man sie gut vergleichen. Was ich noch zu dem Thema sagen wollte, es ist nicht nur die Beinfreiheit in der Hose, sondern es ist ja auch der gesamte Anzug dann, den Marlene getragen hat. Es sind die großen Schulterpolster, die dann auch nochmal so eine Stärke wiedergeben, die dann natürlich auch dazu beigetragen hat. Es ist, also ich selber, deshalb passt das Thema auch so super zu mir, trage auch super gerne eben diesen maskulinen Look, eben diese starken Schultern. Das macht ja auch viel mit dem, wie man eine Person sieht. Und das hat Marlene Dietrich auch extrem gut für sich genutzt. Genau.
Ja, finde ich spannend. Ich möchte ein bisschen beim Design noch bleiben. Ich habe ein bisschen gesehen, deine Skizzen. Da gibt es, nein, kann ich jetzt leider nicht so drauf eingehen, weil ich kann es nicht erzählen. Aber es gibt sozusagen diese Designs von dir. Und weil wir vorhin schon bei InfluencerInnen und so weiter waren, würde mich natürlich schon interessieren, wo holst du deine Inspiration her? Also was sind sozusagen die Quellen für Design? Weil ich gehe ja irgendwie davon aus, dass das schon ein Weg ist, den du jetzt gehen möchtest. Also
genau, also Mode und Design sind zwei Themen, die in meiner nahen Zukunft eine extrem große Rolle spielen werden. Ich habe mich jetzt 6 Jahre lang damit befasst und da wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch sehr, sehr viel von mir kommen. Meine größte Inspiration, so banal sich das anhört, ist wirklich, wie ich mich fühle und wie meine Art von Denken ist und wie sich das auf die Geschichte ausgelegt hat. Also was ich damit sagen will, ist, dass ich jetzt so eine feministische Kollektion mache, ist, weil das gerade ist, was mich beschäftigt. Es beschäftigt mich so sehr wie noch nie und ich habe immer gerne Anzüge und Hosen getragen, aber dass ich es hinterfragt habe, hat erst da angefangen, wo mich Männer gefragt haben, warum ich das trage. Und da fängt dann für mich an, okay, warum trage ich Hosen und Anzüge? Weil ich mich drin wohlfühle. Durfte ich das schon immer? Durften Frauen das schon immer? Warum wird das so hinterfragt? Und dann komme ich dazu, dass mich dieses Thema so packt und so interessiert, dass ich darüber schreiben möchte und darüber reden möchte. Und das kann ich natürlich besser, wenn ich mich damit monatelang befasst habe in der Diplomarbeit, dass ich so gut darüber weiß, dass ich, wenn solche Fragen von Männern kommen, da mit Fachwissen einfach antworten kann. Und meine Kollektion soll einfach so ein Statement in die Richtung sein, was das Ganze noch so umschmückt. Das heißt, eben diese, ich habe einmal ein sehr maskulines Outfit, wo mit breiten Schultern, mit ja eben der Marlene-Hose und auf der anderen Seite ein sehr feminines Outfit, was extrem Marilyn Monroe ist, also sehr viel Ausschnitt, eng, Körper wird sehr krass gezeigt und diese zwei Extremen in Outfits darzustellen, das ist für mich eine Kunst und das macht so viel mit mir und das lässt sozusagen das, was in mir vorgeht, kann ich sozusagen in einem Outfit ausdrücken, das ist das eine der schönsten Dinge, die ich machen darf. Deshalb gefällt mir Mode und Design so unfassbar gut. Ich habe mich da hingesetzt und dachte mir, was würde ich jetzt machen? Würde ich nicht denken, es wäre ein Frauenoutfit. Also im ersten Outfit habe ich mir gedacht, wie trigger ich am besten alle Antifeministen? Was mache ich, was kein Mann sehen will? Das war auch so ein Grundgedanke, ja. Und das ist so schön. Das ist, ja, deshalb mag ich Mode und so unfassbar gerne.
Mode und Design sind spannende Themen, haben immer auch mit Ästhetik zu tun, haben mit Schönheit zu tun, haben mit einem Bereich zu tun, der vielleicht fast ein bisschen kurz kommt, wenn man sich die große Fast-Fashion-Industrie ansieht. Sozusagen, wir hatten noch nie so viel Kleidung auf diesem Planeten wie jetzt. Ich glaube, es könnten noch 2 Erdbevölkerungen oder ich weiß nicht, wie die Rechnung ist, viele jedenfalls, damit eingekleidet werden und wir tragen sie gar nicht so sehr. Und die Bedingungen dahinter, da gibt es eine eigene Folge dazu, die kann ich euch auch verlinken, sind nicht gerade im feministischen Sinn überhaupt nicht so, wie man sich's wünschen würde, weil es eben oft zulasten von Frauen geht. Aber Design ist immer etwas eben, was ein bisschen die Schönheit anregt. Und auf den Gedanken würde ich irgendwie gern kommen, weil ich mir oft denke, es ist schön, sich mit schönen Dingen zu beschäftigen, weil es ist halt mehr als nur ein Objekt, sondern es regt halt auch das an, was wir Menschen halt auch haben. Sehnsucht nach ästhetisch guten Dingen. Das ist so wie ein Schmetterlingsflügel. Das ist ästhetisch was sehr Tolles. Und es macht natürlich gute Laune, wenn man sich solche Dinge manchmal ansieht. Du hast gesagt, du hast jetzt die Kollektion, die wird jetzt gemacht, dann wird sie präsentiert und dann soll es auch bei dir beruflich ein bisschen in diese Richtung gehen. Hast du tatsächlich die Idee, dass du eine Designerin wirst und auch, ich weiß, du kannst gut rechnen und weißt, wie mein Leben finanziert, also soll das auch tatsächlich dann so dein Berufsweg sein? Ja?
Das ist so ein Riesenthema. Ich glaube, typisch 20, ich habe 5 Dinge, die ich am liebsten am jetzt sofort machen wollen würde. Designerin werden wäre eins davon, ja. Das ist natürlich ein großer Traum, aber Designerin zu werden in der heutigen Zeit ist so unfassbar schwierig wie noch nie, weil du, wie du gerade schon sagst, Fast-Fashion-Welt ist einfach gerade am Boomen. In meiner Bubble habe ich das Gefühl, dass es abflacht. Aber wie gesagt, da hast du deine Folge sicher dazu, wo mehr erklärt wird. Aber deshalb bin ich trotzdem mir nicht im Klaren, ob das für mich funktionieren kann, weil ich so viel Respekt davor habe. Überhaupt hier auch in Wien, in Österreich, die Modebubble oder die Modewelt ist so klein. Das fällt mir jetzt gerade erst richtig krass auf, wo ich jetzt da sozusagen reinschlüpfe. Es wäre natürlich mein großer Traum, aber wie kann ich das auch mit mir vereinbaren, mit den Bedingungen, wie du gerade schon sagst, für mich ist ja Umwelt und so weiter auch ein super wichtiges Thema. Wie kann ich das mit mir vereinbaren? Wie kann ich die Produktion mit mir vereinbaren? Wie kann ich die Preise so und so? Also es sind so viele Gedanken, die im Hintergrund passieren, die ich gerade habe, die mich ein bisschen fertig machen, dass mir ein bisschen meine Kreativität raubt. Gerade die Outfits, die ich habe, die drei, die gerade fertig werden, die will ich per se so noch nicht verkaufen. Die würde ich gerne selber am Red Carpet tragen für die Statements, die ich geben will und um mich da so ein bisschen einfach zu positionieren. Was danach kommt, ist eben noch in Planung wegen den gegebenen Gründen. Also am liebsten wäre mir, ich würde wirklich so einzelne Sachen verkaufen, die eben dann für einen teuren Preis jemand kauft und länger trägt. Aber das ist einfach gerade nicht, was die Nachfrage ist. Und das ist so schade. Also der Markt basiert auf Anfrage und das ist halt gerade nicht der Fall.
Ja, das verstehe ich. Und du hast ja natürlich dennoch, du hast noch viel Zeit.
Ja.
Also, und ich bin wirklich die allerletzte, die hier irgendjemanden drängen möchte. Was ich dich fragen möchte, jetzt in all diesen Richtungen, wo du unterwegs bist, also du sagst ja selber und man kann es auch sehen, dass dir Feminismus wichtig ist. Du bist sensibel, was Umweltthemen betrifft, auch was diese Body Standards betrifft. Und du bist eine 20-jährige junge Frau, die durchaus was zu sagen hat. Wie schwer ist es denn, so seinen Platz zu finden?
Also ich glaube, da gibt es für mich gerade nichts Schwierigeres. Also das ist gerade meine Frage, die ich, also ich wünschte, ich hätte darauf eine Antwort, das wird 100% meiner Probleme, glaube ich, lösen, seinen Platz da zu finden. Ich habe immer gesagt, nach der Matura weiß ich, was ich machen will. Aber ich war noch nie so aufgeschmissen wie gerade, weil ich nicht weiß, wohin mit mir. Also ganz und gar nicht. Wo passe ich rein? Habe ich zu wenig gemacht? Warum habe ich nicht früher mit irgendwas angefangen? Warum habe ich nicht früher Ballett angefangen? Vielleicht wäre ich dann jetzt perfekte Balletttänzerin. Jeder macht irgendwas. Andere Frauen, also Freundinnen von mir, kriegen Kinder und heiraten und ich habe nicht mal meinen Abschluss. Also das sind so viele Fragen, die in dem Alter aufkommen, die mich so unfassbar überfordern. Und obwohl ich dieses Standing habe, obwohl ich einen Job habe mit gutem Einkommen und ich mir da was aufgebaut habe über die letzten 6 Jahre, fühle selbst ich mich, als hätte ich nichts gemacht und stehe hier mit nichts. Und ich glaube, das beschreibt es nochmal richtig gut, wie viel Druck da auf einem ist in dem Alter, in diesem Jahrhundert. Und überhaupt als Frau, weil vorgelebt habe ich es nicht bekommen und meine Mutter sicher auch nicht, dass du als Frau dir selber was aufbaust und auf einmal ohne Mann lebst und dein Ding machst ohne Kinder und Kinder kein Ding sind. Und sind Kinder überhaupt dein Ding noch? Und will ich welche bekommen oder will ich Karriere machen? Also das ist, wir sind ja sozusagen die erste Generation, also in meiner Position jetzt bin ich die erste Generation, die wirklich sich hinterfragt, mache ich Karriere oder kriege ich Kinder?
Und das ist für dich auch ein Entweder-Oder,
ja, genau,
oder?
Genau, es ist für mich ein Entweder-Oder, weil meine Karriere, wenn die funktionieren würde, so wie ich sie mir vorstelle, dann einfach Kinder per se am Anfang keinen Platz haben. Und will ich dann mit 35, also muss ich dann bis 35 meine Karriere gemacht haben und dass ich dann noch Kinder kriegen kann, weil sonst ist es schon wieder zu spät. Und wie kann ich das überhaupt als lesbische Frau, das ist ja nochmal on top, das ist das Schwierigste. Ich bin ja nicht hetero, dass ich jetzt einfach so Kinder machen kann. Das ist auch nochmal super schwierig. In welchen Ländern, wo kann ich hinreisen, dass es legal ist und ich dort nicht umgebracht werde, weil ich lesbisch bin? Das sind so viele auch Einschränkungen, die ich habe, wo ich nicht... Das sind so viele Fragen über Fragen, super überfordernd. Aber who am I to talk? Ich glaube, das ist sicher bei jeder Generation so, dass man mit 20 sich denkt, um Gottes Willen, wohin mit mir?
Ja, aber ich komme jetzt nochmal auf den Anfang unseres Gespräches. Ich glaube, dass die Vergleichbarkeit und auch die Möglichkeit, sich ständig in diesen Contest irgendwie zu setzen, dass das schon nochmal Druck erhöht. Also ich bin weit weg von 20, aber ich kann mich erinnern, dass jetzt wissen dann alle, dass ich steinalt bin. Als ich 20 war, gab es halt kein Social Media. Und ich sehe das jetzt bei meinen Kindern. Ich habe ja 2 Töchter und wie sehr ich versuche, ihnen ein gemäßigtes Umgehen mit den sozialen Medien zu ermöglichen, weil ich mir denke, man ist ohnehin schon aufgeschmissen. Das ist in dem Alter, es passiert so viel, man möchte was, man weiß natürlich, man hat ja nicht alle Erfahrungen schon, aber diese Vergleichbarkeit, die immer am Handy halt irgendwie mit dabei ist, das macht doch schon noch einen Zacken intensiver, oder?
Das ist so krass, dass du das ansprichst, weil ich vergesse das so oft, dass das nicht die Realität von jedem anderen ist. Also ich glaube, da sind wir so in unserer Bubble und so in unserer Generation. Ich vergesse, dass andere Leute nicht so aufgewachsen sind, dass sie, wenn sie morgens aufwachen und aufs Handy schauen, schon 10 Leute auf TikTok sehen, die gerade sagen, ich habe gerade 10.000 Euro verdient, ich bin gerade in Dubai, ich bin gerade dort und dort. Dass man selbst 5 Uhr morgens, ich wache auf, ich sehe schon, wie viel Erfolg andere Leute haben und wie, das macht mich dann schon mal so runter, dass es nicht andere Leute auch in ihrer Kindheit gehabt haben. Dass es nicht normal für die war, das vergesse ich so oft. Das ist in meiner Realität, es ist für mich 100% normal, dass ich jeden Tag aufs Handy gehe und Leute sehe, die viel erfolgreicher sind als ich. Oder genau das haben, was ich gerade haben will. Oder, weil die ganzen Ideen, die ich habe, es kommen ja nicht von irgendwo. Dass ich auf eine Modeschule gegangen bin und das, das kommt ja nicht von irgendwo. Das habe ich ja auf Social Media gesehen, dass es andere Leute auch machen. Dann will ich das auch. Und dass man das, dass zum Beispiel du das in deiner Kindheit nicht hattest, mit 12, 13, Leute, die dir in dein Handy sagen, du kannst das und das jetzt machen. Ja, deshalb ist es so krass, dass du es gerade ansprichst. Ich vergesse das so oft.
Aber dann möchte ich abschließend halt tatsächlich auch noch mit dir kurz besprechen, wie du dich versuchst, da auch mental gesund zu halten. Weil, also wer dir folgt oder wer deine Videos sieht, der weiß, dass da ist auch viel Arbeit drinnen. Also das dauert auch Zeit und Energie, bis man das sozusagen fertig hat. Das heißt, du hast viel Beschäftigung mit diesem Medium oder mit diesen Medien. Und andererseits musst du ja auch schauen, irgendwie, wie kannst du dich balancieren, damit du eben da nicht irgendwie crazy wirst. Und das würde mich interessieren, wie du das machst.
Die Frage hat mir letztens schon jemand gestellt und für mich war das so schwierig zu beantworten, weil eigentlich gar nicht. Also für mich ist es, ich gehe in Therapie einmal die Woche und das ist so mein Ort, wo ich für eine Stunde lang mich kurz darauf konzentrieren kann, was mache ich mit meiner Psyche, wie halten wir die nächsten paar Tage aus? Also das ist natürlich gerade ein Extremzustand, aber wie machen wir das eigentlich alles, dass da so viele Hate-Kommentare kommen, dass da so viel passiert, dass so viel Aufmerksamkeit und auf einmal auch nicht und wenn die Zahlen nicht laufen, also wenn das alles so zu viel wird, dann kann ich das da gut besprechen. Aber auf der anderen Seite mache ich sehr viel Journaling, also Tagebuch schreiben, das hilft mir extrem krass. Aber ich weiß nicht, wie Mainstream das schon ist, ob das schon bei allen angekommen ist. Das hilft mir sehr. Und wenn ich es schaffe, einmal die Woche einfach einen Ausgleich, sowas wie, ist jede Woche was anderes, Pilates oder einfach nur normales Gym oder einen langen Spaziergang. Ich versuche einmal die Woche mich körperlich auszupowern. Aber eigentlich ist da gar nicht so viel mehr Kapazität für irgendwas anderes. Schlafen.
Ja. Nein, es nimmt viel Kapazität in Anspruch, aber es ist eben auch dein Beruf, muss man halt auch sagen. Auch, und auch andere Berufe sind nicht nur hundertprozentig immer nur geil, das muss man halt auch. 100%. Also es gibt halt immer auch Teile, die man nicht so super findet. Ja. Aber dann abschließend noch eine Frage, ich weiß nicht, ob du die auswendig weißt, aber das Handy sagt uns doch immer, wie viel Zeit wir verbringen. Magst du mal schauen?
Ich schau mal. Ich schaue das nämlich nie nach und das ist sich jetzt so super interessant, das jetzt zu sehen. Mal schaut man das nochmal hier. Ich will es gar nicht sehen, glaube ich. Man muss halt sagen, im Schnitt gerade schwierig, weil ich natürlich auch 40 Stunden die Woche Schule habe. Kann man das laut aussprechen? Also das ist schon sehr krass. Also hier steht Durchschnitt 7:50 Stunden am Tag. Wenn man halt davon ausgeht, dass man wach ist am Tag, wie viele Stunden? Will ausrechnen.
Und jetzt musst du tatsächlich noch die Schule abrechnen? Ja, also in der Schule hast du keinen.
Manchmal habe ich mein Handy an. Okay. Aber da muss ich halt sagen, in Stunden, wo nicht so viel passiert, schneide ich meine Videos. Das hoffen meine Lehrer, die Armen, die hören das nicht. Aber ja, das sind fast 10 Stunden am Tag, die ich da am Handy bin anscheinend. Und das ist auch leider so, dass immer, wenn ich jede freie Minute, die ich habe, bin ich am Handy. Das ist so. Also meine Freunde wissen das auch, immer am Handy, 24/7, weil die E-Mails immer erreichbar sein, weil jeder ist immer erreichbar, jeder beantwortet immer sofort die E-Mails und das da immenser Druck.
Ja, okay. Aber du hast Journaling, das habe ich jetzt schon öfter auch von unterschiedlich alten Frauen gehört, dass das einfach fein ist. Ich glaube, es geht auch ein bisschen um dieses Schreiben. Das ist eine eigene Therapieform übrigens. Deswegen schreibe ich auch so gerne, obwohl ich ganz selten mit der Hand schreibe. Aber okay, liebe Marlene.
Und meditieren, das würde ich jedem empfehlen. Meditieren ist so super, auch wenn es nur 5 Minuten am Tag ist. Das ist so schön. Also auch mit Atmungstechniken, genau.
Ja, das stimmt. Ist auch schon eine ziemlich alte Technik. Das ist schon, manche Dinge sind auch, wenn sie richtig alt sind, eigentlich ziemlich gut. So, meine liebe Marlene, ich wünsche dir alles Gute natürlich für die Frage, wo ist mein Platz im Leben? Wo hat Marlene einen guten Stand, auch mit starken Schulterpolstern. Ich wünsche dir alles Liebe, auch für deine Ideen und Wünsche und jetzt mal, dass das Schulende, also das Schule irgendwie gut abschließen kannst und dass das für dich den Erfolg hat, den du gerne möchtest. Und alles andere werden wir uns auf TikTok weiterhin von dir anschauen.
Danke dir, meine Liebe. Und vielleicht sehen wir uns in einem Jahr wieder und schauen mal, wie die Welt dann ausschaut. Super,
ja,
spannend.
Voll.
Ich danke dir.
Okay, danke schön. Und bei euch sage ich auch lieben Dank. Wie gesagt, das sind ein paar Folgenempfehlungen, die ich euch noch in die Shownotes gebe. Und ich werde versuchen, eine von Marlenes Skizzen da auch unterzubringen. Und sonst könnt ihr einfach, ich mache eine Geschichte auch auf kleinezeitung.at. Dort könnt ihr die dann sehen. Ich wünsche euch eine gute Woche, eine entschleunigte Woche, vielleicht auch dort und da mal das Handy weglegen oder auch gar nicht, nur voll auf Social Media, alles ist okay. Alles Liebe und Baba!